Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hier die wichtigsten Zutaten für eine erfolgreiche Reality-TV-Show.
I've told you this for years. Kim is selfish, obviously. Doesn't ever want to include me in anything. That's
my
why
job is to help you out?
No.
You're not charity.
Gefühlsausbrüche, dramatische Musik und natürlich viele Promis. Das ist ein Ausschnitt aus Keeping Up with the Kardashians, die mit Abstand erfolgreichste Reality-TV-Show seit 13 Jahren. Angesiedelt irgendwo zwischen durchinszeniert und total authentisch und vielleicht auch ein bisschen überholt mittlerweile. Kim Kardashian selbst hat ja kürzlich das Ende der Show angekündigt für nächstes Jahr. Damit herzlich willkommen zu dieser Folge des Kompressor-Podcasts. Ich bin Massimo Majo und ich habe mit der Bloggerin und Kardashian-Auskennerin Nadia Shehadeh über den Erfolg dieser Show gesprochen und darüber, ob mit ihr auch tatsächlich eine Ära zu Ende geht, wie jetzt immer wieder gesagt wird. Und welche Ära eigentlich? Hallo Nadia Shehadeh.
Hallo.
Vielleicht blicken wir erstmal zurück. Wie kam das eigentlich, dass die Show so erfolgreich geworden ist?
Als die erste Folge damals ausgestrahlt wurde, das war ja 2007, da ging es ja nicht nur um den Alltag in einer ganz normalen Durchschnittsfamilie. Also die Kardashians waren ja nie sowas wie die US-Variante der deutschen Wollnis, sondern immer schon extravaganter, luxuriöser. Und Kim Kardashian kannte man sowieso schon, weil sie für Paris Hilton gearbeitet hat. Sie war also da schon längst eingeführt in die Glamour-Welt der jungen Leute. Und Robert Kardashian war ja ein bekannter Anwalt, hat zum Beispiel Footballstar O.J. Simpson verteidigt. Ja, und zusätzlich zu dem grundsätzlichen Glamour und der Prominenz, die die Familie eh schon umgab, kamen dann noch all die Problemchen, die in den einzelnen Folgen durchexerziert wurden. Da wurde dann auch schon mal vor laufender Kamera geheult, weil Kim im Meer einen Ohrring verloren hat.
My earring's gone! Oh my God, I'm gonna cry, my diamond earring!
Hold on.
Und da springt der Mann schnell hinterher. Klingt ziemlich dramatisch.
Ja, also das wirkte auch oft überzogen, dramatisch, manchmal auch ein bisschen peinlich, aber ganz oft auch relatable und man hat sich wiedergefunden. Ja, und dann wurde man einfach noch mit echten Dramen und persönlichen Tragödien weitergefüttert.
Genau, so ein bisschen wie im echten Leben. Irgendwie Lappalien und Dramen sind manchmal kaum auseinanderzuhalten. Was waren denn so die großen Krisen, die da erzählt wurden?
Ach, da gab es alles Mögliche. Schmutzige Trennungen, Sextapes, Drogensüchtige, Betrügende oder einfach auch mal auffällige Ehemänner, wie zum Beispiel Kanye West jetzt in letzter Zeit, innerfamiliäre Differenzen, aber auch wirklich bedrohliche Situationen, wie zum Beispiel der Raubüberfall im Oktober 2016 am Rande der Pariser Modewoche. Da ist Kim Kardashian ja überfallen worden, gefesselt und geknebelt und Diebe sind dann mit Juwelen im Wert von umgerechnet 9 Millionen Euro abgezischt. Und ja, Kim Kardashian hat wirklich Todesängste ausgestanden damals während des Überfalls und auch in einer Folge Keeping Up with the Kardashians darüber gesprochen. Und es machte dann halt auch den bizarren Reiz dieses Formats aus, dass eben auch so persönliche und schlimme Erfahrungen zuverlässig in jeder Staffel mitgeteilt wurden. Und man sich immer auch gefragt hat, wird das jetzt thematisiert, weil eh schon die ganze Welt darüber spricht? Oder hat sich das einfach angeboten, diese schlimmen Erlebnisse nochmal für die Kamera nachzuerzählen? Da kam man nie ganz dahinter.
Two guys holding another guy down in police uniforms, but right outside of my bedroom, 5 feet away. So I slid off my bed and picked up my phone and I'm like, I don't know how to call 911 in a different country. And then the guy came and grabbed the phone for me, threw me on the bed.
Und dann fragt man sich natürlich, ist das so perfekt vorbereitet und inszeniert oder wie authentisch ist das? Und das ist ja eigentlich auch genau dieses Spannungsfeld, ne, was Reality-TV wahrscheinlich so reizvoll macht. Wie würden Sie denn die Kardashians da einordnen? Ist ja sicher nicht die erste Reality-TV-Show, aber schon eine der prägendsten, oder?
Mit Sicherheit eine der auffälligsten. Also es gab ja schon lange, lange solche Formate, die auch immer sehr inszeniert waren. Also auf MTV gab es die Osbournes, in Deutschland gab es die Fußbräuchs. Man kennt das Ganze also. Und ja, bei Keeping Up with the Kardashians hatte man aber nochmal ein ganz anderes Tempo, auch weil die Showinhalte natürlich eng gekoppelt waren an Social Media, was ja auch erst in den letzten Jahren aufkam. Und dazu kamen dann Apps, ganze Produktlinien und ja, das führte eben zur Dauerberieselung auf allen Kanälen. Also man hatte nicht nur den Eindruck, die Kardashians wären überall, sie waren es ja auch tatsächlich. Und ja, von außen konnte man dann auch irgendwann gar nicht mehr so genau einschätzen, wo die Grenzen liegen zwischen inszeniert und authentisch. Und durch die ganze Art von Oversharing, wo auch eben unzählige private Dinge ausgeplaudert wurden, gleichzeitig aber auch alles so durchgestylt war, also selbst in den schlimmsten und schlechtesten Momenten liegen Kim Kardashians Haare perfekt, so ein bisschen wie bei James Bond, nur eben im Glamour-Fernsehen. Ja, und die haben, die ganzen Schwestern und auch die Mutter Kris Jenner, in all den Jahren so viele Bilder und Videos von sich auf allen Kanälen, Instagram, Twitter veröffentlicht. Also da hat man eigentlich schon fast den Eindruck gehabt, die Inszenierungen haben sich ja so ein bisschen chronifiziert. Und das muss man auch sagen, die Kardashian-Jenners waren eine der ersten Fernsehfamilien, die eben eine ganze Palette von Medien nutzen konnten und eben nicht nur auf das Fernsehformat angewiesen waren. Und das hat den Hype natürlich vergrößert.
Und sie haben ja auch tatsächlich immer wieder Themen gesetzt, die dann von Popkultur oder auch von anderen Medien ziemlich groß aufgegriffen wurden.
Ja, also immer wieder, teilweise auch sogar in politischer Hinsicht, also die Positionierung zu Armenien zum Beispiel, dass er das Herkunftsland von Rob Kardashian war, auch der Einsatz von Kim Kardashian für Gefängnisreform und den Einsatz für Inhaftierte, um Begnadigung zu erreichen. Und es gab auch mal ja so einen Aufruhr in Deutschland oder beziehungsweise in Österreich, also im deutschsprachigen Raum, als sie wenig amüsiert auf rassistische Witze von Oliver Pocher auf dem Wiener Opernball reagierte. Ja, und popkulturell muss man sagen, also da haben die Schwestern vor allem diesen klassischen Instagram-Look geprägt, also wie zum Beispiel dieses Einheits-Make-up mit dem Contouring, diese geglätteten Haare, aufgespritzte Lippen. Also das ist was, was man immer wieder sieht im Social Media. Und wahrscheinlich sind viele der Fotofilter, die man auf Instagram benutzen kann, auch auf diesen Look abgestimmt. Das muss man jetzt weder gut noch schlecht finden, aber auf jeden Fall haben sie da schon einen großen Fingerabdruck hinterlassen einfach.
Also die haben auf jeden Fall enorm viele Leute geprägt. Aber natürlich, wenn man so viel sich äußert in der Öffentlichkeit, es gab auch viel Kritik, ne?
Ja, also es gab auch richtig viel Kritik natürlich. Klar, es gab einerseits auch gutes gesellschaftspolitisches Engagement, aber die Schwestern sind alle auch immer wieder durch das sogenannte Blackfishing aufgefallen, also das darauf abzielt, durch Make-up-Styling und Frisuren so zu wirken, als habe man einen schwarzen Hintergrund. Und dabei ist bei allen Kardashian-Schwestern glasklar, dass sie den nicht haben, dass sie weiße Frauen sind, allenfalls zum Teil noch mit armenischen Wurzeln.
Das heißt jetzt immer wieder, dass mit dem Ende der Kardashian-Serie auch das Ende einer Ära zu Ende geht. Sagt das vielleicht auch was über unsere Gegenwart jetzt gerade aus, warum diese Ära jetzt gerade 2020 zu Ende geht?
Vielleicht ist es einfach nur so passiert und sagt gar nichts aus. Vielleicht ist aber auch gerade in diesem Jahr klar geworden, dass der Luxusalltag von einer hyperreichen Familie nicht mehr so viele ZuschauerInnen begeistern kann, wenn die Welt im Moment ganz andere Probleme hat. Und ja, ich sag mal, da der Mund-Make-up-Absatz seit Beginn der Pandemie und dem Durchbruch des Mund-Nasen-Schutzes nachweislich sowieso gelitten hat, ist es vielleicht auch Zeit für andere Formate. Also ich denke, die Familie wird sich mit Sicherheit was Neues einfallen lassen und das wird bestimmt auch kassenfüllend sein.
Der Rapper Crow gilt nicht unbedingt als sehr politisch und vielleicht fällt ihm das gerade so ein bisschen auf die Füße, weil Crow hat ein neues Video rausgebracht, Endless Summer, mit vielen sogenannten Indianerfedern und Gesichtsbemalungen, wofür er natürlich ziemlich wütende Kommentare bekommt. Kulturelle Aneignung ist der Vorwurf. Und wie dieses Video entstanden ist, ob sich da jemand gezielt Gedanken gemacht hat oder ob das eben doch das Ergebnis von wenig Nachdenken ist, das hören Sie im Kompressor-Podcast. Gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.